Herzlich willkommen beim 13. Lifehack Jura. Einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Welche Uni ist die richtige für mich? Das soll das Thema dieses kleinen Lifehacks sein. Und ich freue mich über jede und jeden, der oder die dabei ist. Ich freue mich aber auch über alle, die sich das nachher vielleicht nochmal anschauen. Aber direkt dabei zu sein, ist natürlich was Besonderes. Deswegen vielleicht auch, weil man direkt mitdiskutieren kann. Vielleicht nicht in gleicher Weise, wie ich das jetzt zu Ihnen berichten kann. Ich habe mir einiges natürlich auch wieder zu dem Thema, wie man Unis vielleicht klug auswählen kann, vorbereitet. Aber Sie können wie immer natürlich in den Chat Ihre Meinung, Ihre Fragen, Ihre Überlegungen, auch Ihre Kritik hineinposten. Wie immer gilt, der Chat, der wird nachher nicht offen einsehbar sein. Aber wer das Video im Nachhinein anschaut, der ist herzlich eingeladen, in den Kommentaren die Diskussion zu beginnen oder fortzuführen. Welche Uni sollte man für sich auswählen? Diese Frage stellt sich natürlich, wenn man auf das Abi zugeht und sich überlegt, vielleicht sogar schon, dass man sicher ist, dass man Jura studieren möchte, aber noch nicht weiß, wo das Ganze passieren kann. Aber ich möchte eingangs sofort sagen, dass diese Frage, jedenfalls wie ich höre, immer wieder auch während des Jurastudiums noch eine Rolle spielt, weil man sich kritisch fragt, der Ort, die Hochschule, an der ich studiere, ist das eigentlich die richtige für mich oder sollte ich nicht vielleicht noch wechseln? Das kommt immer mal wieder vor. Teilweise zu einer Art Sollbruchstelle nach dem vierten Semester oder nach dem Auslandssemester, dass jemand sagt, jetzt möchte ich nochmal in eine andere Stadt gehen. Es kann aber auch sein, dass jemand nicht ganz zufrieden ist damit, wie es an der Hochschule läuft, zu der man sich anfangs mal eingeschrieben hat, und dann möchte man es nochmal woanders versuchen. Das ist alles absolut legitim. Wichtig ist vor allen Dingen aus meiner Sicht, dass man diese Frage nicht verdrängt, sondern dass man sie sich überhaupt stellt oder, wenn sie sich dann langsam anbahnt, dass man sie zulässt. Und dann gibt es vor allen Dingen die eine zentrale Sache, die ich Ihnen mitgeben möchte, nämlich, dass man diese Entscheidung nicht nur aus dem Bauch heraus trifft. Das Bauchgefühl ist sicherlich auch mal wichtig, aber dass man diese Entscheidung versucht, auf Kriterien zu stützen. Sich vielleicht sogar eine Liste von möglichen Gesichtspunkten macht und für sich jeweils entscheidet, wie wichtig ist dieser Gesichtspunkt für mich und für welche Uni, für welche Stadt könnte der sprechen. Ich kann das dann ranken, ich kann Prioritäten für einzelne Aspekte mir vergeben und kann das letztlich damit ein Stück weit ausrechnen. Vielleicht kommt dann manche unverhoffte Uni am Ende dabei heraus, aber das könnte dann tatsächlich vielleicht mal ein Gedanken wert sein, dort zu studieren. Das klingt für sich genommen natürlich sehr abstrakt, und ich möchte Ihnen mal so ein paar Kriterien, die mir jetzt eingefallen sind, nacheinander vorführen und Ihnen vielleicht sagen, was jetzt aus meiner Warte heraus ein wichtiger Aspekt sein sollte und wo ich sagen würde aus meiner Erfahrung, das ist eher etwas, was ich nicht so hoch gewichten würde. Ich fange mal an mit ein paar zwingenden Gründen, die vor allen Dingen dafür sprechen können, dass bestimmte Unis von ihrer Wahl ausgeschlossen sind. Der Numerus Clausus ist natürlich etwas, was ganz viele immer wieder nachfragen, wie ist das eigentlich in Jura? Und das ist natürlich klar, wenn ich ahne, dass mein Abi eine bestimmte Note hat, die von bestimmten Unis dann halt noch besser verlangt wird, dann werden diese Unis natürlich ausscheiden. Versteht sich von selbst. Zugleich, wenn Sie Ihre Traumuni eigentlich gefunden haben und der NC passt nicht ganz zu Ihrem Abi, dann würde ich Ihnen raten, nicht zu früh aufzugeben. Es gibt manchmal Wartelisten, in die man sich eintragen kann. Es gibt manchmal NCs, die aus der Vergangenheit kommen und nach außen kommuniziert werden. Und wenn man sich dann zumindest mal bewirbt, dann kann es doch sein, dass man Glück hat. Selbst wenn die Chancen nur 20% sind, wenn das Ihre Traumuni ist, dann würde ich mich jedenfalls von dem NC, jedenfalls dann, wenn ich ihn knapp verfehle, erstmal nicht schrecken lassen. Manchmal ist es auch nur etwas, was die Unis nach außen so kommunizieren, um sich irgendwie ein gewisses Selbstwertgefühl zu geben. Manchmal aber ist es auch gar nicht böse gemeint, sondern es ist einfach eben nur eine Statistik aus der Vergangenheit. Da überlegen Sie halt jetzt, ob das wirklich die Uni ist, die Sie unbedingt haben wollen. Und wenn das so ist, der NC ist vielleicht etwas, was jedenfalls eine Bewerbung als solche nicht ausschließen sollte. Ein zweiter Ausschlussgrund, den man vielleicht vor der Klammer sich anschauen könnte, sind die Lebenshaltungskosten. Das ist natürlich auch etwas, was viele sich überlegen, bevor sie gerade in eine große und teure Stadt ziehen. Und das muss man sich dann schon überlegen oder man muss es reinstellen in die eigene Rechnung. Es gibt Städte, die sind jedenfalls in den Zentralbereichen so teuer, dass man dann von außen eineinhalb Stunden reinpendeln müsste. Und da muss man sich fragen, ob das dem eigenen Lebens- oder Studienmodell entspricht. Wenn man mal von diesen zwingenden Ausschlussgründen absieht, da gibt es ein paar Punkte, die ich immer wieder höre, von denen ich sagen würde, die sind etwas, was nicht so zwingend sind, wo aber viele sagen, das ist etwas, was für sie wichtig ist und wo ich tatsächlich ein Fragezeichen frech dahinter machen möchte. Das erste ist etwas, was ich mir einbilde, höre ich vielleicht noch nicht seit 10 Jahren, aber irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren immer häufiger. Nämlich, welche Uni kann Ihnen Netzwerke anbieten? Das ist so eine allgemeine Wahrnehmung. Netzwerke sind wichtig im beruflichen Vorankommen. Und ich werde immer wieder, gerade auch bei Veranstaltungen, wo man mit jungen Leuten spricht, die sich für Jura erstmal interessieren, gefragt, wie ist das denn bei euch mit Netzwerken? Könnt ihr mir Netzwerke erschließen? Vielleicht ist das nicht mein Stil, aber ich würde Ihnen dazu raten, auf großspurige Ansagen, was man, in welche tollen Netzwerke man reinkommen kann, nicht so viel zu vertrauen. Sie interessieren sich doch hoffentlich für das Jurastudium, weil Sie an der Materie interessiert sind und weil Sie bereit sind, sich da reinzuknien und auch guter Hoffnung sind, am Ende eine gute Note dabei zu bekommen. Und das ist natürlich etwas, das Examenszeugnis, mit dem Sie dann aus dem Studium rausgehen, wo Sie dann einen Ausweis haben, den Sie auch Ihren potenziellen Arbeitgebern unter die Nase halten können. Klar kann das durch Netzwerke unterstützt werden, aber eine Uni, die gewissermaßen nur darauf setzt, der würde ich sofort zurückfragen, ist das denn etwas, was dann die Qualität der Ausbildung als solche verdrängen sollte? Deswegen würde ich niemals als Uni, als Hochschule, als Fakultät diese Netzwerke zu weit nach vorne platzieren, und ich finde auch in der Auswahl von Ihrer Seite her, von den Jurastudierenden, sollte das keine Rolle spielen. Ein weiterer Punkt, den ich immer mal wieder höre: Wie ist das eigentlich mit der Möglichkeit von Auslandsaufenthalten? Wie viele Kooperationen gibt es von eurer Uni mit anderen Hochschulen im Ausland? Kann ich gar ganz einfach in ein Auslandssemester springen? Es gibt das manchmal, dass Unis gerade für so ein Zwischendrin-Studium nicht nur einen Erasmus-Kontakt anbieten, sondern tatsächlich auch so eine Art Masterstudium, die man im Ausland, zum Beispiel in Frankreich oder in England, absolvieren kann. Gerade private Hochschulen haben manchmal wirklich auch feststehende Kooperationen, wo sie Leute entsenden können. Sie haben ein Kontingent, sie können 2 oder 3 Leute pro Jahrgang zu einer amerikanischen Top-Law-School entsenden. Und da kann ich verstehen, dass man denkt, das macht sich ja ganz schön im Lebenslauf. Auch das würde ich an Ihrer Stelle nicht zu sehr überschätzen. Denn so ein 2-3-monatiger, vielleicht auch einsemestriger Aufenthalt im Ausland, der bringt sicherlich wertvolle Erfahrungen, aber ich glaube, das kriegen Sie auch ohne die Kontakte Ihrer Hochschule hin. Und ich kenne keine Hochschule, sei sie privat oder staatlich, die nicht die Möglichkeit Ihnen eröffnet, während des Studiums irgendwo ins Ausland zu gehen, und die sich auch nach Kräften darum müht. Ich denke, wenn Sie bei einer privaten Hochschule sind, dann sind Sie vielleicht in Summe weniger Jurastudierende, dann wird es vielleicht ein bisschen mehr Ressourcen für Sie dafür geben, dass man sich bemüht, Ihnen diese Kontakte auch hinzudeichseln. Aber wenn Sie die notwendige Eigeninitiative mitbringen, kriegen Sie das auch in jeder staatlichen Uni hin. Wäre für mich, auch da hören Sie häufig Ansagen, was man für tolle Kooperationen hat, kein entscheidender Punkt, um mehrere Jahre im Land an dieser oder der anderen Hochschule zu verbringen. Gleiches gilt, was man immer wieder liest in den Rankings über das Renommee, jedenfalls der gesamten Universität. Da gibt es natürlich Elite-Universitäten. Da kann man sich überlegen, ist das nicht eine Uni, an die ich unbedingt muss? Wenn Sie sich mal damit beschäftigen, wie diese Elite-Auswahlentscheidungen zustande kommen, dann würden Sie schon dahinter wahrscheinlich ein Fragezeichen setzen. Hinzu kommt natürlich, dass sich dieser Elite-Status nicht unbedingt auch auf die Jura-Fakultät beziehen muss. Das scheint mir auch da etwas zu sein, wo ich jedenfalls die Studienentscheidung nicht davon abhängig machen würde. Ich habe sogar in meiner Liste den Punkt Ranking ganz vergessen, den hänge ich vielleicht an der Stelle an. Das sehen Sie natürlich auch an vielen Stellen von den großen, auch juristischen Gazetten in diesem Land, die alle Jahre mal so ein Ranking herausbringen. Da können Sie sich vielleicht ganz grob dran orientieren, aber Sie sollten auch da immer wieder auf die einzelnen Aspekte des Rankings hinschauen. Sie sollten sich schauen, mit welcher Methodik ist da gearbeitet worden, vielleicht wer hat sogar auch mal was dafür gezahlt oder wer fördert großzügig den Organisator dieses Rankings. Das ist etwas, was die eigene Entscheidung ersetzen kann, aber wenn Sie schlau sind, dann treffen Sie Ihre eigene Entscheidung selbst, würde ich persönlich nicht so viel darauf geben. Und der letzte Punkt, vielleicht einer, den ich mit am häufigsten höre, wo ich selbst aber ein Fragezeichen dahinter setzen würde, wäre derjenige, der fragt, was für Schwerpunktbereiche bietet ihr eigentlich an eurer Jurafakultät an? Oder sogar noch einen Schritt weiter, das geht wieder in Richtung der Rankings, wie gut sind eigentlich die Noten, die bei euch bei den Schwerpunktbereichen rauskommen? Ich verstehe, dass man das sehr interessant finden kann. Zugleich denke ich, das Kriterium ist nicht völlig irrelevant oder wäre es nicht völlig für mich, aber ich würde mir doch anschauen, welche Bedeutung hat der Schwerpunktbereich für mein ganzes Jurastudium? Ist es vielleicht 20-25% des gesamten Jurastudiums? Und mit dieser etwas minderen Gewichtung würde ich dann auch die Frage, welche tollen Schwerpunktbereiche werden angeboten, tatsächlich in meine Gesamtstudienentscheidung mit eingewichten. Gleiches gilt für die Schwerpunktbereichsnote. Auch hier muss man sich fragen, ist ja toll, wenn eine Uni das Füllhorn ausschenkt und ganz tolle Schwerpunktbereichsnoten weit zweistellig herschenkt. Geschenkt, richtig, sind sie ja nicht, aber man kann schon deutlich überdurchschnittlich vielleicht an bestimmten Universitäten landen. Aber auch da muss man sich fragen, was ist die Gesamtbedeutung für mein Studium? Macht das mein Studium besser? Vielleicht nachher geschielt auf Staatsexamen, was ist die Bedeutung der Schwerpunktbereichsnote für das gesamte Staatsexamen? Ist es das wirklich wert, eine ganze Reihe von Jahren an einem bestimmten Ort zu sein? Für mich, ahnen Sie jetzt nach dem, was ich sage, wäre das wenig ausschlaggebend. Ziemlich negativ, was ich Ihnen da anbiete, weil ich jetzt mal die Kriterien vorangestellt habe, von denen ich sagen würde, das würde für mich eigentlich keine große Rolle spielen. Was ist es dann, was ich an Ihrer Stelle erwägen würde? Ich würde vor allen Dingen schauen auf den Kern des Studiums. Ich würde schauen auf die Kernfächer, die Sie haben, auf das Curriculum. Die meisten von Ihnen werden auf Staatsexamen studieren. Ich glaube, es ist auch eine gute Idee, das heutzutage zu tun. Und da gibt es in den Juristenausbildungsgesetzen eine ganz klare Auflistung der Kernfächer. Und ich würde mich an Ihrer Stelle mit der Frage befassen, wer unterrichtet das an dieser juristischen Fakultät? Wer ist nicht irgendwie in einen Forschungsturm entschwunden, sondern ist jeden Tag da und macht diese Fächer an der Universität? Und dann würde ich mich fragen, ist das gute Lehre? Ist das Lehre in meinem Sinne? Das ist ja schwer zu objektivieren, aber vielleicht können Sie doch allein, wenn Sie sich anschauen, wer macht das da so regelmäßig, so ein bisschen ein Gefühl dafür gewinnen, ob diese oder jene juristische Fakultät sich zumindest da Mühe gibt, ob sie da Schwerpunkt drauf legt, nicht nur, ob sie das offen kommuniziert, vielleicht gibt es auch Erfahrungsberichte, die einigermaßen authentisch sind. Und wenn Sie den Eindruck haben, dass das etwas ist, was an einer Fakultät vernachlässigt wird, dann würde ich vielleicht ein Fragezeichen hintermachen. Auf der anderen Seite, wenn es eine Fakultät wird, über die man sagt, die ist für gute Lehre bekannt, dann wäre das für mich ein ganz extrem starkes Argument dafür, an der Stelle vielleicht zu studieren. Vielleicht sagt man, dass private Hochschulen, Sie wissen, ich bin mit der BSP an einer privaten Hochschule angestellt, dass die manchmal etwas mehr sich um gute Lehre kümmern. Damit möchte ich aber gar keine Werbung für meine Arbeitgeberin machen. Ich möchte Ihnen sagen, dass jedenfalls bei den staatlichen Hochschulen ich auch einige kenne, wo ich den Eindruck habe, die geben sich wirklich um gute Lehre Mühe. Ich möchte jetzt nicht Werbung für einzelne Hochschulstandorte machen, sondern ich möchte da Ihnen wirklich nur sagen, schauen Sie sich selbst um. Es ist, glaube ich, gar nicht so sehr ein Geheimnis, wo man mit guter Lehre an einer guten Adresse ist. Und da würde ich mich wirklich ein bisschen umschauen, ob das vielleicht sogar von ganz vielen berichtet wird und nicht nur Werbung ist, und dann aber sicherlich auch auf die Personen, die dort in der Lehre unterwegs sind, ob das ihrem persönlichen Lerntyp entspricht. Das muss ja nicht eben objektiv sein, das muss nicht zusammenpassen, aber da können Sie gewissermaßen ganz individuell wählen. Klar, jede gute Lehre führt am Ende des Tages zum Examen hin. Da kann ich verstehen, wenn man jetzt nicht nach offiziellen Rankings, aber doch zumindest nach Examensstatistiken schaut. Auch die staatlichen Unis haben in jüngerer Zeit gelernt, mit Examenstatistiken zu wuchern. Bei den privaten Hochschulen war das schon ein bisschen älter. Da hören Sie natürlich auch sehr häufig das Argument, wenn Sie bei uns an der privaten Hochschule studieren, dann legen wir noch mal ein paar Punkte oben auf das rauf, egal ob Sie bei 7 Punkten oder bei 12 Punkten stehen. Durch unsere Kleingruppenbetreuung kriegen Sie besonders gute Lehre und damit auch das besonders gute Examen. Und das lasse sich, sage ich jetzt mal so im Konjunktiv 1, tatsächlich auch an den Examenstatistiken nachvollziehen. Inzwischen machen das aber eben tatsächlich durchaus auch manche staatliche Fakultäten. Mir fällt das immer besonders ins Auge in Baden-Württemberg. Dort sage ich Ihnen jetzt nicht, was das ist, aber das können Sie auch leicht googeln. Da gibt es also Einzelfakultäten, die sich immer wieder gegenüber ihren gewissermaßen benachbarten Fakultäten hervortun und sagen, schaut mal hier innerhalb von Baden-Württemberg, wir haben mit Abstand die besten Absolventinnen und Absolventen. Kann ich dann irgendwo nachvollziehen? Ist ein indirekter Indikator, würde ich mal sagen, für gute Lehre, der ist es aber irgendwie. Also wenn tatsächlich sich über Jahre hinaus sich das so festsetzt, dass zumindest in einer Teilauswahl von Fakultäten bestimmte Fakultäten besonders erfolgreich sind, dann wäre das für mich, gestehe ich, einfach weil es schon am Ende des Tages auch ein Stück weit auf die Examensnote ankommt, doch ein gewichtiges Kriterium, um zu sagen, jedenfalls unter denjenigen Hochschulen, die jetzt in diesen Vergleich mit einbezogen sind, würde ich mal vielleicht eher nicht beim Schlusslicht anfangen, sondern bei denjenigen, die da gut platziert sind. Und jetzt kommt vielleicht noch ein unverhofftes Kriterium zum Schluss. Gute Lehre, gut lernen, auch mit einem weiten Blick lernen, das ist wichtig. Noten sind irgendwie auch wichtig, weil sie gute Ausbildung dokumentieren. Am Ende des Tages glaube ich aber auch, wenn Sie sich für einen Studienort entscheiden, dann ist das ja auch ein Stück weit Ihr Lebensort für die nächsten, weiß ich nicht, 3, 4 oder 6 Jahre. Und das ist eine erhebliche Zeit Ihres Lebens. Und ich würde an Ihrer Stelle tatsächlich mir auch überlegen, was ist ein schöner Ort, der mich irgendwie ein bisschen begeistern kann für die nächsten Jahre. Aus der Erfahrung weiß ich, dass viele tatsächlich am Ende des Tages dort bleiben, wo sie aufgewachsen sind. Ich kann das auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Ganz offen gestanden, es war bei mir auch so. Wobei ich mir die Frage, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie gar nicht so gestellt habe, wie ich mir im Nachhinein vielleicht wünschte, sie damals gestellt zu haben. Manchmal sind es auch finanzielle Gründe, auch nachvollziehbarerweise dafür sprechen, wenn es eine Uni gibt an dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, dann bleibe ich erstmal da. Meine Netzwerke, meine Freunde sind da, warum dann irgendwie ausbrechen? Zugleich denke ich mir, vielleicht auch als jemand, der jetzt die Phase zwischen 20 und 30 überstanden hat oder auch schon absolviert hat, ist das in besonderer Weise die Lebensphase, wo man raus kann, wo man ausbrechen kann, wo man frech sein darf, wo man aufbrechen kann in die Welt, wo man auch wirklich mal Unbekanntes, Neues sich erobern kann. Wenn ich es nochmal machen würde, kann ich nur sagen, ich würde, wenn die finanziellen Möglichkeiten da wären, jedenfalls versuchen, von meinem Ort, wo ich aufgewachsen bin, irgendwie aufzubrechen, schon zum Studium in die große Welt. Ich habe das leider erst nach dem Studium geschafft. Und dann würde ich mal schauen, was ist eigentlich ein Ort, der mir taugt? Da gibt es Leute, die sagen, ich lerne besonders gut in historischen Gemäuern. Da finden Sie in Deutschland eine Reihe von Hochschulen, die wirklich schöne Orte sind. Es gibt aber natürlich auch Hochschulen, die vielleicht in den 70ern entstanden, was nicht jedermanns ästhetisches Empfinden treffen kann, aber die in wunderschönen Städten gelegen sind. Es gibt welche in Westdeutschland, es gibt welche in Ostdeutschland mit ganz unterschiedlicher Geschichte. Da würde ich tatsächlich vielleicht sogar an Ihrer Stelle, wenn Sie die Zeit noch haben, mal die ein oder andere Reise tun und einfach mal das Flair der Stadt versuchen zu erleben, wo ich mich dann die nächsten 3, 4, 5 Jahre aufhalten werde. Ich habe das, wie gesagt, fürs Studium nicht gemacht. Im Referendariat ging das dann irgendwie auch nicht. Ich habe es zumindest noch hingekriegt für das Masterstudium und habe dann für meinen Auslandsmaster, den ich nach dem zweiten Examen gemacht habe, dann eine Entscheidung hingekriegt für einen Ort, der irgendwie noch heute mein Leben bereichert in der Rückschau. Wenn Sie irgendwann mal älter werden, dann vielleicht zehren Sie auch manchmal von den schönen Erinnerungen an die Vergangenheit. Und das, denke ich, ist tatsächlich etwas, was Sie theoretisch eben nicht nur auf das Masterstudium, sondern vielleicht sogar auch auf das Studium vorher anwenden können. Soweit meine Überlegungen. Jetzt schaue ich mal gespannt in den Chat, der normalerweise ganz viele weitere Gedanken von Ihnen enthält. Heute sehe ich jetzt einige Zuschauer da, aber relativ viel Schweigen im Chat. Das ist aus meiner Sicht aber gar nicht schlimm. Es ist ja ein bisschen auch ein Nischenthema, das ich für den heutigen Abend gewählt habe. Ich habe es gewählt, weil es aus Ihrer Reihe kam, aus Ihrer Runde kam und ich habe es sehr, sehr gerne aufgegriffen. Ich würde es dann tatsächlich vielleicht sogar bei diesen Gedanken bewenden lassen und würde Ihnen an dieser Stelle nur noch sagen, der nächste Live-Hack, wie immer in den letzten Monaten, dann am ersten Mittwoch des Monats, das wäre dann, wenn ich richtig rechne, der 4. März 2026 um 20 Uhr. Und da habe ich dann ein Thema, was wahrscheinlich dann eine größere Gruppe von Studierenden interessiert, wo Sie es auch gerne nochmal weiter sagen dürfen, wenn Sie denken, dass andere an dem Lifehack interessiert sein könnten. Nämlich die Überschrift über den nächsten Lifehack wird lauten 18 Punkte. Und ich werde mal versuchen, all das heranzuassoziieren, was aus meiner Sicht wichtig ist, um vielleicht möglichst viele der 18 Punkte mitzunehmen. Ich würde auch mal versuchen, mich mit Ihnen zu unterhalten oder Ihnen ein paar Gedanken dazu zu präsentieren, warum ich glaube, dass man auch mit deutlich weniger als 18 Punkten glücklich sein kann. Ich würde mich bemühen, darum das Thema differenziert zu betrachten und nehme natürlich auch gerne im Vorfeld ganz viele von Ihren Sichtweisen auf und versuche sie dann in diesen Lifehack mit einzuflechten. Also 4. März 20 Uhr, freue mich, wenn Sie dabei sind. Ich wünsche Ihnen jetzt einen grusamen Abend. Danke Ihnen, dass Sie mit dabei waren und wünsche Ihnen ja, gute Klausuren, wenn Sie die noch schreiben und ansonsten bis bald.